lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und er starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?«, fragte ihn der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie.« Da fragte der Herr, »Wo ist dein Bruder Abel?« »Woher soll ich das wissen?«, wich Kain aus. »Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen?« Aber Gott entgegnete, »Was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht, weil du deinen Bruder umgebracht und den Acker mit seinem Blut gedrängt hast, musst du von diesem fruchtbaren Land fort. Wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir kaum noch Ertrag einbringen. Ruhelos musst du von Ort zu Ort ziehen.« »Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht tragen«, erwiderte Kain. »Ach Gott, du verstößt mich von dem Land, das ich zum Leben brauche. Noch dazu muss ich mich vor dir verstecken. Heimatlos werde ich von nun an umherirren und wenn mich jemand findet, wird er mich umbringen.« »Damit das nicht geschieht«, sagte der Herr, »lege ich Folgendes fest. Wer dich tötet, wird dafür siebenfach bestraft werden.« Er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnete, wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not, Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden.
Wir befinden uns noch immer in der aktuellen Predigtserie mit dem Namen Gute Nachricht von Anfang an. Und wir haben in den letzten Wochen schon vieles gehört über die Schöpfung, wie Gott die Welt gemacht hat, wie Gott uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen hat und wie der Sündenfall einfach alles total auf den Kopf gestellt hat. Gott hat daraufhin ziemlich drastische Konsequenzen angekündigt, aber Gott hat auch eine Verheißung in Aussicht gestellt, dass eines Tages der Nachkomme von Eva ein Retter sein würde. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit den zwei Söhnen von Kain und von Adam und Eva. Kain und Abel können keine Söhne haben. Und ihr habt gerade eben den Predigttext schon gehört. Und ich finde, dass man aus diesem Text sehr viele praktische Dinge direkt so ableiten kann. Mein erster Tipp an euch, wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr beruflich machen solltet, werdet bitte nicht Hirte oder Bauer, weil bei dem einen werdet ihr umgebracht und bei dem anderen werdet ihr selbst zum Mörder. Mein zweiter Tipp an euch, traue bitte keinem Familienmitglied, das dich bittet, mit ihm auf ein Feld zu gehen. Und drittens, wenn du irgendwas angestellt hast, dann kann es dir vielleicht helfen, wenn du dir ein Zeichen machst, vielleicht so einen roten Punkt auf die Stirn oder so, vielleicht hilft dir das. Ihr merkt schon, das sind alles ziemlich oberflächliche Schlussfolgerungen, die ich da gemacht habe und die sind natürlich nicht ernst zu nehmen. Und das liegt auch daran, dass wir heute keinen klassischen Lehrtext haben. Wir haben nämlich im Text keine unmittelbaren Hinweise darauf, dass wir uns in irgendeiner Weise daran Beispiel nehmen sollen. Und trotzdem gibt es eine Möglichkeit, dass wir mit dem Text heute was machen können. Wir können nämlich schauen, gibt es in der Bibel noch andere Passagen, die quasi im Rückblick etwas über diese Begegnung zwischen Kain und Abel sagen. Und ich möchte die Predigt heute gerne in drei Abschnitte einteilen. Erstens von Gott hören, zweitens zu Gott kommen Und drittens, Gott verlassen. Von Gott hören, zu Gott kommen, Gott verlassen. Okay, der erste Punkt. Als Kain und Abel geboren wurden, da waren sie unmittelbar konfrontiert mit den Folgen des Sündenfalls. Adam und Eva hatten ja von dieser verbotenen Frucht gegessen. Und als Folge davon kam ein Fluch über die ganze Schöpfung und Leid, Schmerz und Tod war plötzlich Teil des normalen Lebens. Und gleichzeitig hatte Gott auch eine Verheißung gegeben, dass der Nachkomme von Eva alles wieder in Ordnung bringen würde. Und dieser Umbruch muss, glaube ich, für Adam und Eva schon ein ziemliches Trauma gewesen sein. Und Eva hat diese Phase, glaube ich, auch so ein bisschen für sich verarbeiten müssen, dadurch, dass sie ihren Söhnen bestimmte Namen gibt. Sie hat ihren ersten Sohn Kain genannt, was so viel wie Gewinn bedeutet. Das könnte einerseits bedeuten, dass die Geburt schon ziemlich schmerzhaft gewesen ist und sie wirklich gedacht hat, okay, das habe ich mir jetzt mühsam irgendwie erarbeitet. Und zum anderen könnte Gewinn auch so eine Hoffnung schon ausdrücken, dass Eva vielleicht schon gedacht hat, vielleicht ist Kain schon dieser Nachkomme, der alles wieder in Ordnung bringt. Vielleicht ist er unser Gewinn. Ihren zweiten Sohn nennt Eva Abel, was so viel wie Hauch oder Vergänglichkeit bedeutet. Und das deutet an, dass dieser Fluch, von dem Gott gesprochen hat, schon wirksam geworden war. Und mitten in dieser Phase der Traumaverarbeitung, so nenne ich es jetzt mal, wuchsen da zwei kleine Jungs auf. Und die Bibel sagt uns leider nichts über die Kindheitstage von Kain und Abel. Aber ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass Adam und Eva ihnen alles erzählt haben, was passiert ist. Kain und Abel, wisst ihr, Gott hat uns gemacht. Früher haben wir in einem wunderbaren Garten gewohnt. Wir sind jeden Abend mit Gott spazieren gegangen. Das war eine herrliche Zeit, es war ein Paradies. Aber wisst ihr, wir haben nicht auf Gott gehört. Und seitdem müssen wir mit den Konsequenzen leben. Aber Gott hat uns versprochen, einer unserer Nachkommen wird uns retten. Und so haben Kain und Abel das erste Mal von Gott gehört, so wie auch wir irgendwann das erste Mal von Gott gehört haben. Und auch wenn Kain und Abel die Stimme Gottes sehr viel direkter hören konnten, als wir das heute oft erleben, mussten sie trotzdem den Schöpfungsbericht genauso glauben, so wie wir das auch glauben müssen. Und Kain und Abel mussten auch die Story vom Garten Eden und vom Sündenfall genauso glauben, wie wir das auch glauben müssen, weil sie waren nicht dabei. Sie waren ja schon Teil einer Welt, in der Leid und Tod völlig normal gewesen sind. Okay, wie mag das jetzt für Kain und Abel gewesen sein, täglich in so einer Spannung zu leben, dass sie auf der einen Seite regelmäßig ihre Eltern hören, die immer wieder sagen, früher war alles besser, früher war alles perfekt, es war alles ein Paradies, aber auf der anderen Seite erleben sie täglich, nee, die Welt ist kein Paradies, ist irgendwie nicht so, wie ihr sagt. Und so wie auch Kain und Abel das erste Mal von einem möglichen Retter gehört haben, so haben auch wir irgendwann mal gehört, dass vor 2000 Jahren schon ein Retter gekommen sein soll. Und die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Gehörten? Und was haben Kain und Abel mit dem Gehörten gemacht? Okay, der zweite Punkt, zu Gott kommen. Kain und Abel entschließen sich, ein Opfer zu bringen. Und Opfer bringen ist eigentlich auch durch alle Religionen hinweg immer so ein Ausdruck von, jemand will zu Gott kommen, jemand will sich Gott nahen. Und Kain ist der Erste, sein kleiner Bruder folgt ihm kurz darauf hin. Wir wissen den Grund nicht, es gab anscheinend keine direkte Aufforderung, dass sie das tun müssen, sie haben es einfach gemacht. Und das Ergebnis ist, dass Gott Abel und sein Opfer annimmt und dass Gott Kain und sein Opfer ignoriert. Und da stellt sich natürlich die Frage, ach du liebe Zeit, warum hat Gott das denn bitte so gemacht? Und ich finde es sehr spannend, alle Predigten, die ich selber schon mal zu dem Text gehört habe, und auch alle Kommentare, die ich dazu gelesen habe, jeder versucht, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Warum hat Gott auf der einen Seite so gehandelt und auf der anderen Seite so? Und ich glaube, dass die Frage auch berechtigt ist, weil so wie es hier steht, klingt es einfach extrem ungerecht. Es klingt einfach so schrecklich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Vater und hätte zwei Söhne und würde so agieren. Ich glaube, ich würde mich innerlich zerreißen. Das Problem bei diesem Text ist aber, dass wir nur etwas über die Handlungen von Kain und Abel und auch von Gott lesen. Wir lesen nichts über die Motive, die hinter diesen Handlungen stehen. Und das gibt natürlich viel Raum für Spekulation und für allerlei Theorien. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass Gott dadurch zum Ausdruck bringen wollte, dass Erstgeborene nicht prinzipiell besser sind als jüngere Geschwister. Okay. Ich habe einen anderen Kommentar gelesen, wo steht, okay, dass ein Opfer, das muss immer das Beste, das muss immer das Erste sein. Und von Abel lesen wir auch tatsächlich, dass er die besten seiner Lämmer geopfert hat. Eine andere Möglichkeit, die ich gelesen habe, manche, die Kommentare schreiben, die haben gesagt, okay, es musste unbedingt ein Tier sein, das geopfert wird, weil, weiß nicht, Gott kann mit pflanzlicher Kost dann nicht so viel anfangen oder so. Und eine weitere Theorie war, ich glaube, das habe ich am häufigsten gelesen, ne, dass es immer ein Opfer sein musste, bei dem Blut vergossen wird. Sind alles irgendwie berechtigte Theorien. Das Problem ist nur, die stehen nicht so direkt im Text drin. Und ich habe grundsätzlich mit all diesen Theorien auch ein Problem, weil das sind alles recht oberflächliche Kriterien und die sagen nichts über die Herzenshaltung desjenigen aus, der das Opfer bringt. Denn rein theoretisch hätte auch Kain zu Abel gehen können und sagen, hey, verkauf mir doch eins deiner Lämmer, ich bringe Gott auch ein Lamm da. Also ich vermute, Gott hätte auch dann dieses Opfer nicht angenommen. Okay, das ist eine ziemlich steile Hypothese. Wie komme ich da drauf? Es gibt eine Bibelstelle im Neuen Testament, die uns so ein bisschen was darüber sagt, warum Gott das eine Opfer angenommen und das andere abgelehnt hat. Und die habt ihr auch in eurem Programmheft abgedruckt. Die steht nämlich im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4. Und dort steht, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Okay, also dieser Text zeigt uns, dass das Opfer selbst gar nicht so entscheidend gewesen ist, sondern vielmehr der Glaube, der dahinter steht. Es ging Gott also gar nicht jetzt um die korrekte Darreichungsform, sondern Gott hat vielmehr interessiert, was tragen die Jungs im Herzen? Mit welcher Einstellung kommen die zu mir? Und in diesem Text im Hebräerbrief steht, dass Abel Gott vertraut hat. Wofür denn? Wofür hat er ihm vertraut? Abel kannte die Verheißung, die ja Gott seinen Eltern gegeben hatte, dass der Nachkomme von Eva den Kopf der Schlange zertreten würde. Tim hat es vor 2 Wochen mit Schlangenzerstörer beschrieben. Das fand ich irgendwie sehr gut. Und Abel hatte offensichtlich nicht die Erwartung, dass er selbst dieser Schlangenzerstörer sein würde, sondern er hat zum Ausdruck gebracht, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich weiß, dass ich es nicht bringen kann. Gott, ich vertraue dem, was du für uns machen wirst. Ich glaube, dass du alles wieder in Ordnung bringst. Und zum Dank dafür möchte ich dir ein Opfer bringen, Gott. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du uns nicht verlassen hast, obwohl meine Eltern missgebaut haben im Garten Eden. Du hast uns nicht verlassen und weil ich dir so dankbar bin, deswegen möchte ich dir ein Opfer bringen. Und Gott sagt daraufhin sozusagen, ich sage es mit meinen eigenen Worten, danke Abel, danke, dass du mir vertraust. Dein Opfer nehme ich gerne an. Okay, was war jetzt mit Kain? Kain hatte diesen Glauben offensichtlich nicht. Okay, aber Kain kannte doch die Verheißung vom Schlangenzerstörer auch. Der hat doch dieselbe Story von seinen Eltern gehört. Wenn also Kain jetzt nicht geglaubt hat, dass jemand anders kommt, um das Problem zu lösen, was kann er dann nur geglaubt haben? Entweder er hat geglaubt, naja, vielleicht kann ich ja was zu dieser Verheißung beitragen. Oder er hat vielleicht sogar geglaubt, hey, Moment mal, ich bin doch der Nachkomme von meiner Mutter. Ich bin der Schlangenzerstörer. Okay, das probiere ich aus. Ich bringe Gott ein Opfer und ich schaue mal, ob ich das wieder zurechtrücken kann. Ob ich vielleicht Gott dazu bewegen kann, dass er uns wieder annimmt. Gesagt, getan, Kain bringt sein Opfer. Und als er sieht, dass sein Opfer verschmäht wird und das Opfer seines jüngeren Bruders wird angenommen, was müssen da für Gedanken in seinem Herzen hochgekommen sein? Hey, Moment, wieso denn das? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso wird denn mein Opfer abgelehnt? Und das von Abel? Abel? Wieso Abel? Hä? Mein kleiner Bruder, ich weiß doch genau, was das für eine kleine Ratte ist. Dessen Opfer wird angenommen, hä? Wieso darf denn Abel der Erlöser sein? Was hat denn Abel, was ich nicht habe? Was hatte denn Abel, was Kain nicht hatte? Nichts. Eigentlich gar nichts. Abel war ja eigentlich nicht besser als Kain. Es war ja jetzt kein besserer Mensch. Und ich glaube, Gott hätte, oder ich würde am liebsten Kain im Nachhinein zurufen, nein, es liegt nicht daran. Es ist nicht so, dass Abel besser ist als du. Abel hat dir nichts voraus. Abel ist genauso ein krummer Hund wie du. Der Unterschied ist nur, er hat für sich akzeptiert und erkannt, ich bin nicht die Antwort für dieses Problem. Ich brauche Gott. Gott muss sich darum kümmern. Aber Kain hatte diese Überzeugung nicht. Und Kain ist dabei geblieben zu sagen, nein, ich kann besser sein als meine Eltern. Und ich kann definitiv besser sein als mein kleiner Bruder. Und Kain wollte Gott durch sein Opfer zeigen, dass er was beitragen kann, dass er vielleicht sogar ein würdiger Erlöser sein kann. Aber können denn ein paar Feldfrüchte das wieder gut machen, was Adam und Eva zerstört haben? Natürlich nicht. Und ich glaube trotzdem, obwohl wir das wissen, fahren wir sehr oft die gleiche Schiene. Und selbst wenn du gar nicht an Gott glaubst, kennst du wahrscheinlich oft auch dieses Gefühl, diesen Druck, sich selbst beweisen zu müssen, etwas aus sich machen zu müssen. Und kaum jemand kann sich selber mit seinen Schwächen und Begrenzungen so akzeptieren, wie er wirklich ist. Und ich glaube, wir kennen auch alle diesen Drang, dass wir uns verbessern müssen, dass wir uns optimieren müssen, dass wir irgendwie zeigen müssen, dass wir was schaffen können, dass wir was wert sind. Und wenn dann beruflicher oder privater Erfolg tatsächlich mal kommen, kriegen wir so eine kurzfristige Befriedigung, die aber oft sehr schnell wieder verblasst. Und dieses Gefühl, dieses dauerhafte Gefühl von, ich bin jetzt richtig so, wie ich bin jetzt wirklich angekommen, dieses Gefühl stellt sich oft nie so richtig ein. Und mit der Zeit werden wir auch manchmal zu Getriebenen, die dann dieselbe Ruhelosigkeit, dieselbe Rastlosigkeit fühlen, wie auch Kain sie am Ende seines Lebens gehabt hat. Und ich glaube, Gott hat das nicht so gewollt, weder für Kain noch für uns. Und selbst Christen, die von sich sagen, ich glaube an Gott, selbst Christen versuchen so oft, zu Gott zu kommen, wie Kain es gemacht hat. Und da schließe ich mich selbst auch mit ein. Und wir glauben insgeheim, dass es vielleicht doch irgendwie ein bisschen von uns oder von unserem Opfer abhängt. Ich möchte euch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die ihr vielleicht mal so als Test benutzen könnt, um euch selbst zu hinterfragen. Das ist eine Bibelstelle, wo Jesus auch uns explizit auffordert, dass wir zu ihm kommen sollen. ist eine sehr bekannte Stelle aus Matthäus 11. Ich sag's mal mit meinen eigenen Worten, da hat Jesus gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr gestresst und ausgelaugt seid, ich will euch erfrischen. Das ist ein sehr bekannter Bibelvers. Ich sage es nochmal. Jesus sagt, kommt her zu mir, wenn ihr gestresst und ausgelaugt seid, ich will euch erfrischen. Okay, stell du dir jetzt mal die Frage, wie viele Christen kennst du, die auf dich den Eindruck machen, dass sie auf regelmäßige Art und Weise von Jesus erfrischt werden? Wie viele Christen kennst du persönlich, die auf dich wirklich einen wirklich erfrischten Eindruck machen? Ich persönlich würde sagen, dass das nicht so viele sind. Mir fallen da nicht so viele Leute ein. Okay, warum stelle ich diese Frage? Will ich dadurch jetzt irgendwie Leute schlecht machen oder mich über andere erheben? Nein, aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, ab und zu mal zu fragen, okay, warum ist das eigentlich so? Warum sagt Jesus hier ganz klar, dass es sein Wille ist, dass wir erfrischt sind und wir sind nicht erfrischt? Wie kann das sein? Ist schon eine Frage, die ich mir manchmal so stelle. Und ich glaube, dass Gottes Wille anscheinend nicht immer automatisch geschieht, nur weil er es will. Und wenn es an Gottes Willen nicht liegt, okay, dann muss es doch auch ein Stück weit an uns liegen, oder? Jesus hat in diesem Bibelvers zwei Voraussetzungen genannt, die erfüllt sein müssen, damit wir diese Erfrischung bekommen. Die erste Voraussetzung ist, wir müssen gestresst und ausgelaugt sein. Okay, also wenn das auf dich zutrifft, dann schon mal herzlichen Glückwunsch, du bist qualifiziert. Und die zweite Voraussetzung ist, wir müssen kommen. Wir müssen zu Jesus kommen. Und ich glaube, da liegt sehr oft das Problem. Wir kommen nicht. Beziehungsweise, wir kommen nicht so, wie wir kommen sollten. Wir versuchen irgendwie doch ähnlich wie Kain, uns einen Weg zu bahnen zu Gott. Und Jesus möchte aber, dass wir so wie Abel kommen, nämlich mit Glauben. Ja, aber ich glaube doch, Stefan, ich bin doch Christ. Was willst du mir damit sagen? Willst du sagen, ich habe keinen Glauben? Oder willst du mir sagen, dass ich nicht genug glaube? Nein, will ich nicht sagen, ich glaube dir, dass du glaubst. Aber die Frage ist, ist es auch der Glaube, den Jesus gerne sehen möchte? Und ich denke schon, ja, dass Glaube oft ein sehr inflationär gebrauchtes Wort ist. Und wenn wir 5 Leute haben, die sagen, ich glaube an Jesus, dann kann es gut sein, dass die 5 unterschiedliche Sachen meinen. Ich möchte vielleicht mit euch ein kleines Gedankenexperiment machen, das euch so ein bisschen weiterhelfen kann. Stellt euch bitte eine Person vor, die zu euch kommt und die sagt, hey, ich will dir wirklich was Gutes tun. Ich lade dich zum Picknick ein. Und ich werde es so machen. Ich werde morgen den ganzen Tag im Park sein, von morgens um 8 bis abends 20 Uhr. Und du kannst kommen, wann auch immer du willst. Wenn du kommst, dann machen wir das Picknick. Und ich habe noch 2 kleine Bitten. Komm bitte so, wie du bist. Bereite nichts vor. Komm so, wie du bist. Und bring bitte nichts mit. Ich habe schon alles besorgt. Mein Picknickkorb ist voll. Es ist alles da. Du musst nichts mitbringen. Okay, ich glaube, es klingt erstmal ganz gut, so eine Einladung zu bekommen. Meine Frage ist jetzt, wer würde sich trauen, diese Einladung zu 100% voll auszureizen? Okay, das fängt schon damit an. Würdet ihr tatsächlich gar nichts mitbringen? Nicht mal so einen kleinen Eiersalat, wie ich das wahrscheinlich machen würde. Und selbst wenn du es schaffen könntest, gar nichts mitzubringen und du gehst wirklich nur hin, um zu konsumieren, könntest du dich trotzdem gut dabei fühlen? Würdest du das Picknick trotzdem genießen können? Dann der nächste Punkt. In der Einladung wurde gesagt, komm, wann auch immer du willst. Hättest du die Freiheit, erst 19.30 Uhr zu kommen, wenn es quasi schon fast gelaufen ist? Und wenn ja, könntest du es immer noch genießen? Und dann der nächste Punkt, komm so wie du bist. Wenn du jetzt nun vorher hart gearbeitet hast, du bist verschwitzt, du stinkst, du hast Dreck im Gesicht, bekleckertes T-Shirt, was weiß ich, du bist schlecht drauf, hast eine miese Stimmung, würdest du so kommen, wie du bist? Würdest du so zu diesem Picknick gehen? Und wenn ja, würdest du es trotzdem noch genießen können? Oder wärst du innerlich angespannt, würdest immer so an dir rumzuppeln, dich irgendwie nervös fühlen? Und hättest du dann auch noch die Freiheit, den Picknickkorb vollständig leer zu essen? Okay, wenn ihr jetzt innerlich auf viele dieser Fragen mit Nein geantwortet habt, dann ist das vielleicht ein kleiner Hinweis für euch, warum es euch manchmal schwerfällt, warum es auch mir manchmal schwerfällt, zu Jesus zu kommen und etwas von ihm zu empfangen. Weil wir innerlich geurteilt haben, das reicht nicht so, wie ich bin. Ich bin noch nicht so richtig würdig. Ich kann mir das noch nicht so ganz erlauben. Und du selber verbietest dir, das Gute zu empfangen. Es ist im Grunde genommen gar nicht Gott, derjenige, der sich hinstellt, was, du hast keinen Glauben, dann kriegst du heute auch nichts. Sondern wenn wir den Glauben nicht einsetzen, dann sind wir diejenigen, die entscheiden, nein, ich nehme mir nichts. Beziehungsweise ich komme gar nicht erst. Trotzdem gibt es eine wunderbare Möglichkeit, diesen Zustand auch zu verbessern oder zu verändern. Ich habe euch nämlich am Anfang von dem Gedankenexperiment noch nicht gesagt, ob diese Person, die euch einlädt, jemand ist, den ihr sehr gut kennt oder ob es jemand ist, den ihr noch nicht so gut kennt. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn das dein bester Freund, deine beste Freundin ist, die du schon 10 Jahre kennst, dann hast du sehr viel mehr Freiheit, wirklich ganz an diese Einladung zu glauben. Du hast viel mehr Freiheit, dich ganz auf diese Einladung zu stützen und nicht auf dich selber. Wenn es eine Person ist, die du noch nicht gut kennst, dann hast du viel mehr so dieses, reicht das? Ist das okay, so wie ich jetzt hier auftrete und so weiter? Und das Schöne ist, dass wir Gott kennenlernen können und auch eine Möglichkeit haben, dass unser Glauben wachsen kann. Und Gott spricht diese Einladung für alle Menschen aus. Und Gottes Picknickkorb ist auch immer geöffnet für jeden, sogar für die Leute, die nicht an ihn glauben. Und ich glaube, dass Gott auch Kain und Abel diese Einladung gegeben hat, zu ihm zu kommen. Und Abel, der hat sich voll und ganz auf diese Einladung verlassen. Kain, der hat sich eher auf sich selbst verlassen. Okay, wie ging es dann weiter? Wir lesen es im Text, dass Kain sehr zornig geworden ist, wahrscheinlich aus Neid. Aus Neid wurde Hass und aus Hass wurde Mord. Aber bevor es zu diesem Mord kommt, versucht Gott zu intervenieren. Und er warnt Kain persönlich, weil er schon sieht, was jetzt wahrscheinlich passieren könnte. Und ich finde es irgendwie so wunderbar, dass Gott nicht anfängt, Kain zu manipulieren, sondern Gott lässt Kain, wie er ist. Er lässt ihm die volle Freiheit zu machen, was er auch immer machen will. Aber Gott wendet sich auch nicht ab und sagt, naja, dann mach doch, was du willst, sondern Gott wendet sich zu und Gott versucht, ihm zu helfen. Und das zeigt eigentlich, dass Gott Kain niemals verlassen hat. Und Gott hat nie aufgehört, diesen Strolch zu lieben. Und Gott hat sich nie geändert und seine Liebe hat sich nicht geändert. Aber Kain entscheidet sich dazu, dieses sehr klare Reden Gottes wegzuwischen. Kain hat es gehört, aber er antwortet noch nicht mal. Und selbst nach dem Mord, als Gott ihn direkt konfrontiert, weicht Kain aus. Und Kain versucht, sich zu rechtfertigen, ähnlich wie das auch schon seine Eltern gemacht haben im Garten Eden. Und eigentlich spätestens jetzt sollte Kain ja erkannt haben, dass er gar nicht der Erlöser sein kann, nach allem, was jetzt passiert ist. Das sollte ihm ja eigentlich bewusst sein. Und Gott spricht weitere Konsequenzen aus, aber anstatt einzulenken, sagt kein Nee. Also das ist total unfair. Also Gott, du bist viel zu hart. Diese Strafe ist viel zu hart. Vielleicht kennen das auch manche Eltern unter euch, die Kinder haben, wenn ihr Konsequenzen setzen müsst und die Kinder sind nicht bereit, diese Konsequenzen wirklich anzunehmen, dann kommt oft dieses, das ist total ungerecht. Das ist unfair, ihr seid viel zu hart. Ja, und Kain geht nicht auf Gott zu, obwohl Gott sich so viel Mühe gibt, auf Kain zuzugehen. Und Gott bleibt ihm zugewandt und Gott macht ein Zeichen an Kain, damit Kain nicht Schaden nimmt, damit nicht andere Leute Kain zu Tode bringen können. Und ich finde, dadurch zeigt Gott eigentlich die ganze Zeit, Mensch Kain, ich bin doch immer noch für dich. Ich bin doch gar nicht gegen dich, ich bin doch immer noch bei dir. Und ich glaube, dass bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, sind wir alle auch schon gegangen. Wir haben alle auch schon Gott ignoriert, wir haben alle auch manchmal gegen Gott rebelliert, unser eigenes Ding gemacht und gesagt, Gott, danke für den gut gemeinten Rat, aber ich weiß schon, wie ich das mache. Und ich glaube, wir sind da nicht viel besser als Kain. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Okay, ich möchte zum dritten Punkt kommen, Gott verlassen. Gott hatte weitere Konsequenzen ausgesprochen, unter anderem, dass Kain an einen anderen Ort ziehen soll. Kain sollte seine Ursprungsfamilie verlassen. Und das, was aber bei Kain angekommen ist, das war, Gott lehnt mich ab. Gott will mich nicht bei sich haben. Und ihr könnt es im Text nochmal nachlesen, dass Kain sagt, ich muss mich vor Gott verstecken. Wie kommt er darauf? Das hat Gott eigentlich gar nicht gesagt. Das steht im Text nicht drin, sondern Kain hat für sich gesagt, ich muss mich vor Gott verstecken. Gott war eigentlich gar nicht derjenige, der eine wirkliche Trennung wollte, sondern im Text steht auch ganz am Ende, dass Kain sich entschieden hat, die Nähe Gottes zu verlassen. Was heißt das, die Nähe Gottes verlassen? Ist damit ein geografisches Gebiet gemeint? Ich glaube nicht, weil Gott ist ja sowieso überall. Ob ich jetzt hier bin oder 200 Kilometer weiter weg, Gott ist sowieso bei mir. Ich glaube, dass damit eher so eine Distanz im Herzen gemeint ist. Kain hat sich entschieden, nein, ich mache ohne Gott weiter. Es geht auch ohne Gott. Obwohl er eigentlich in gewisser Weise eine Beziehung zu Gott hatte, obwohl er an Gott geglaubt hat, hat er sich entschieden, nein, ich muss mich vor Gott verstecken, ich verlasse Gott. Ich darf nicht in seiner Nähe bleiben, was sehr, sehr tragisch ist. Und ich finde es sehr spannend, es gibt im Neuen Testament den sogenannten Judasbrief. Das ist ein sehr kleiner Brief im Neuen Testament. Und da berichtet der Schreiber, dass es zur damaligen Zeit Leute gab, die sich zur Kirche dazuzählen, die sich selbst als Gläubige bezeichnen, die auch christliche Praktiken mitmachen, die sogar das Abendmahl einnehmen, die aber in ihrem Herzen nie wirklich die Kontrolle an Gott abgegeben haben, sondern lieber ihren eigenen Wegen gefolgt sind. Und von diesen Menschen sagt der Schreiber des Judasbriefes, sie sind den Weg Kains gegangen. Sie sind den Weg Kains gegangen. Ich finde das sehr interessant, dass er nicht sagt, sie haben die Taten Kains getan, weil die haben wir alle auch getan. Naja gut, aber ich bin kein Mörder, ich habe niemanden umgebracht. Ja, kann sein. Aber die Bibel sagt an anderer Stelle, wenn du schon mal jemand gehasst hast, dann giltst du in Gottes Augen eigentlich schon als ein Mörder, weil Mord immer mit Hass anfängt. Also sind wir eigentlich jetzt nicht so anders als Kain. Wir haben die Taten auch alle schon gemacht, die Kain getan hat. Aber er spricht hier davon, dass es Leute gibt, die den Weg Kains gegangen sind. Okay, was ist das für ein Weg? Kain hat von Gott gehört. Kain hat versucht, durch Leistung sich einen Weg zu Gott zu bahnen. Und als er gemerkt hat, das ist nicht richtig, das geht so nicht, da ist er eigentlich nie wirklich zu Gott umgekehrt. Er hat sich nie wirklich Gott zugewandt. Er hat schon weiterhin auch an Gott geglaubt, aber er hat in seinem Herzen eigentlich Gott lebe wohl gesagt und gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich weiß schon, wie ich zurechtkommen werde. Es geht schon irgendwie. Und der Schreiber des Judasbriefes warnt uns davor, dass wir nicht auch diesen Weg gehen sollen. Und das Wunderbare ist, es gibt einen anderen Weg. Das ist der Weg, den Abel gegangen hat. Und dieser Weg hat einen Namen und der heißt Jesus. Weil Jesus von sich selber gesagt hat, ich bin der Weg, der zu Gott führt. Und durch seinen Märtyrertod hat Abel eigentlich schon auf diesen Weg, auf diesen Jesus hingedeutet, der viele tausend Jahre später das ultimative Opfer bringen würde. Dieses eine Opfer, von dem Gott sagen würde, das beeindruckt mich wirklich. Dieses Opfer, das lasse ich zählen. Und ich finde es so großartig, dass Jesus wirklich dieses Opfer gebracht hat und für uns keine weiteren Opfer notwendig sind. Und durch Jesus können wir von Gott hören. Durch Jesus können wir zu Gott kommen, weil Jesus derjenige ist, der uns Glauben schenkt und der auch unseren Glauben wachsen und reifen lässt. Und durch Jesus werden wir auch bewahrt, dass wir Gott nicht verlassen. Amen.